Kennt jemand das Gefühl, wenn man morgens total verkatert irgendwo aufwacht, nur noch Erinnerungsfetzen von letzter Nacht da sind, der Schädel brummt, ein Typ neben einem liegt, den man noch nie gesehen hat, der Mund so trocken ist, dass man das Gefühl hat, die Hälfte des Gesichts fällt ab und man sich nach nichts mehr sehnt als nach einer Zahnbürste, gespritzten Apfelsaft und ein bisschen menschlicher Würde? Hallo und herzlich willkommen zu Sober Art. Wie ihr im Intro schon hören konntet, ist heute eine ganz spezielle Folge hier am Start, denn ich teile mit euch meine Geschichte heute. Also ich erzähle ein bisschen von mir von früher, wie ich so getrunken habe und beschreibe meinen Weg in die Nüchternheit. Denn ich bin der Meinung, dass wir am meisten lernen durch die Geschichten, durch die echten, authentischen Geschichten der Menschen um uns herum. Und manchmal erkennen wir uns da wieder, manchmal auch nicht, aber trotzdem ist es irgendwie total spannend, diese Geschichten zu hören, zumindest für mich. Und deshalb möchte ich auch meine Geschichte hier mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Zu diesem Zeitpunkt, also wenn diese Folge erscheint, bin ich Mitte 30, 35 und ich lebe seit gut 5 Jahren sehr, sehr, sehr glücklich, ohne Alkohol, ohne einen Schluck Alkohol zu trinken. Und das nicht, das möchte ich direkt vorweg schicken, weil ich mir es irgendwie verbiete oder so, sondern weil ich einfach wirklich keine Lust drauf habe. Mein Weg ist zum Teil, denke ich, sehr typisch, dann aber auch wieder ganz untypisch, denn die letzten Jahre, bevor ich aufgehört habe zu trinken, habe ich wirklich super unregelmäßig, super selten getrunken. Ich konnte wochenlang, habe ich gar nichts getrunken, monatelang sogar zum Teil. Ja, also die Jahre vor meiner Abstinenz waren eigentlich recht unproblematisch, würde man so meinen. Und deshalb konnten ganz viele in meinem Umfeld das auch eigentlich nicht so begreifen, warum ich jetzt aufhöre, ganz Alkohol zu trinken. Das möchte ich auch einmal vorweg schicken. Du brauchst nicht unbedingt ein Problem, um einfach sagen zu können, ich trinke nicht mehr. Für mich war Alkohol trotzdem problematisch. Denn es gab, auch wenn sie zum Ende hin sehr selten waren, eben diese Abstürze. Diese Blackouts, diese Filmrisse, dieses Trinken bis zur Besinnungslosigkeit und irgendwo aufwachen. Das habe ich in meinem Leben so oft erlebt und das will ich einfach nie wieder erleben. Und das ist auch der Grund, warum ich Alkohol aus meinem Leben gestrichen habe. Also einer der Gründe, ganz viele Gründe. Mit 13 hatte ich meinen ersten alkoholischen Drink. Super jung. Baileys war das. So ein Baileys für Arme. So ein billiger Abklatsch von Baileys. Und eine Freundin kam auf die Idee. Die war, ich glaube, 3 Jahre älter oder so. Und wir haben uns tagsüber auf einem Spielplatz damit abgeschossen. Also sie hat ihn gekauft. Und ich weiß noch, ich habe mich hinten so in den Regalen irgendwie versteckt, weil ich irgendwie, ja, erst 13 war und super jung aussah. Und sie hat den gekauft, aber auch natürlich noch keine 18 und auch noch keine 16, also trotzdem hat sie den bekommen. Und wir sind dann auf einen Spielplatz und haben uns in so ein Drehspielding gesetzt und haben dann diese Flasche getrunken. Und ich hatte auch voll Hunger eigentlich an dem Tag. Also ich habe das echt so auf nüchtern Magen weggekippt. Ja, das war einfach tagsüber. Und man muss dazu sagen, ich bin sehr ländlich aufgewachsen, also in einem Dorf im Sauerland, in Nordrhein-Westfalen ist das in Deutschland. Und ich glaube, in der Stadt hätte wahrscheinlich irgendjemand mal was gesagt oder so. Ich glaube, uns hat irgendwie das keiner registriert und auf dem Spielplatz war auch niemand und ja. Und es war auch dann direkt Blackout. Also ich habe dann so arge Filmrisse, so zwischendurch so Erinnerungsfetzen gehabt und wo ich aufgewacht bin, ist auf dem Sofa meines Vaters und er saß neben mir, hat geraucht und mich angeguckt und hat mich gefragt, ob ich Kopfschmerzen hatte und ich habe gesagt, nee. Und dann war er stolz. Meinte, er hat auch nie Kopfschmerzen nach dem Saufen. Und das ist genauso assi, wie es klingt. So war das. Kein ernstes Gespräch darüber, keine Aufklärung, gar nichts. Meine Mutter hat es auch nicht mitbekommen und ja. Und ich meine das jetzt tatsächlich gar nicht, also natürlich, ich meine schon als Kritik, aber ich kann total gut verstehen, wie er reagiert hat, weil alle am Dorf, also im Sauerland, der wird einfach so viel getrunken. Und ich sehe es jetzt auch, wir haben jetzt letztens einen Freund besucht, der sehr, sehr ländlich wohnt und wir waren morgens um 10 in der Gastwirtschaft und da saß eine Männerrunde und hatte jeder ein Krügel, also bis auf einer, hatte jeder ein Krügel Bier in der Hand. Und ja, so ist das halt im Land. Da wird halt irgendwie getrunken. Und so ist es halt, also ländlich noch mal mehr, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal, dass einfach den ganzen Tag getrunken wird und daran einfach auch gar nichts Verwerfliches ist oder dass daran nichts problematisch ist. Es ist einfach so, man kann so lange seinen Alkoholkonsum total legitimieren, weil einfach alle um einen herum wahnsinnig viel trinken. Und mein Vater hat sicherlich einfach gut gemeint und auch, dass er es nicht meiner Mutter erzählt hat. Natürlich bin ich auch sehr dankbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber für mich hat es keine Konsequenz. Für mich, war es einfach ein, im Gegenteil, es war eigentlich eine Bestärkung und das ist halt schon irre. Und seine Beziehung zum Alkohol hat dann letztlich auch die Ehe irgendwie kaputt gemacht und zur Scheidung meiner Eltern geführt, soweit ich das natürlich beurteilen kann. Auf jeden Fall weiß ich, dass er viel in der Kneipe war und wenig zu Hause. Und auch mein Großvater, mein Opa, den ich über alles geliebt habe, ist viel zu früh an den Folgen seines Alkoholkonsums verstorben. Er ist an Darmkrebs gestorben. Und ja, was viele nicht wissen, ist, dass eine der Haupt Ursachen vom Trinken von zu viel Alkohol. Und in seinem Fall war es auf jeden Fall so, zu viel Alkohol und Fleischkonsum. Und mich persönlich macht das halt total traurig, weil ich weiß, ohne Alkohol oder ohne diesen Drang zum Trinken hätte ich viel, viel mehr Zeit mit meinem Opa verbringen können. Meine Eltern hätten sich nicht scheiden gelassen und mein, ja, so viele Probleme wären überhaupt nicht entstanden. Sieben Millionen Menschen in Deutschland trinken riskant. Das sind zwei Gläser Bier pro Tag für Männer und ein kleines Glas Bier für Frauen. Jeder vierte Erwachsene betreibt episodisches Rauschtrinken, was fünf alkoholische Drinks oder mehr sind an einem Abend innerhalb der letzten 30 Tage. In Österreich sind laut dem Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 2022 3.388 Menschen durch Alkohol gestorben. Darunter fallen so Dinge wie Suizid, Alkoholvergiftung, Leberzirrhose und ähnliches. Und das ist exklusive alkoholbedingter Straßenverkehrsunfälle zu betrachten. Hier kommen nochmal 2.775 Menschen hinzu, die durch Alkohol im Straßenverkehr gestorben sind, darunter 13 Kinder. Rund 7% aller Todesfälle in Österreich sind durch Alkohol verursacht. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das sind Todesfälle. Über die etlichen emotionalen Abgründe, Gefühle des Bereuens, zerbrochene Beziehungen, Kopfschmerzen, verlorene Tage, blaue Flecken haben wir noch überhaupt gar nicht gesprochen. Alkohol richtet großen Schaden an. Nicht nur in meiner Familie, sondern in ganz, ganz vielen Familien. Und meine Geschichte ist keine persönliche Geschichte. Es ist nur eine Geschichte von vielen. Es ist ein Symptom einer komplett verzerrten Wahrnehmung auf das Thema Alkohol. Und das ist nicht die Schuld des Einzelnen. Es ist nicht deine Schuld, wenn du ein Alkoholproblem entwickelt hast. Du hast über einen gewissen Zeitraum eine abhängig machende Substanz konsumiert und es fällt dir jetzt schwer, es nicht mehr zu tun. Und das ist kein Wunder, das ist kein Charakterfehler. So funktioniert Alkohol. Alkohol macht abhängig. Und wenn wir zu viel oder zu regelmäßig trinken, dann macht es abhängig. Und was zu viel oder zu regelmäßig ist, das darf natürlich jeder für sich selbst herausfinden. Und ich bin total strikt dagegen, irgendwelche Regeln zu formulieren. Ich denke, solange man sich aufrichtig wohl und gut mit etwas fühlt, ist alles okay. Sofern natürlich niemand anderes zu Schaden kommt. Und generell darf man sich für jeden Weg aktiv entscheiden. Und I'm not judging anything. Laut der WHO ist jeder Tropfen Alkohol gesundheitsschädlich. Und es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Alkohol ist nie gesund. Und nein, auch das Glas Rotwein am Abend ist nicht gut fürs Herz oder sonst was. Das ist total überholt. Die WHO hat das widerlegt. Und ja, das ist einfach veraltet. Aber gut, vieles, was wir tun, ist nicht gesund. Und es geht ja auch nicht darum, immer nur das Gesündeste zu tun, sondern es geht ja im Leben auch viel darum, einfach Freude zu haben, Spaß zu haben, ausgelassen zu sein, aber nicht die ganzen Sachen so zu zerdenken, sondern sich einfach frei zu fühlen in dem Moment. Und eine wichtige Frage, die man sich stellen kann, um genau diese Gefühle zu erreichen, ist für mich, sich halt mal zu fragen, was bedeutet denn Ausgelassenheit, Freiheit, Spaß, Geselligkeit? Was ist so die Essenz dieser Dinge und was lässt mich wirklich mich frei fühlen? Wir sind dann von Nordrhein-Westfalen nach Hessen gezogen, nach Marburg. Marburg ist eine wunderschöne kleine Studentenstadt an der Lahn. Und Marburg ist immer ein Besuch wert. Süße mittelalterliche Fachwerkhäuser, ein historisch bedeutsames Schloss aus dem 11. Jahrhundert über der Altstadt, die erste rheingotische Kirche Deutschlands, ein hübscher Fluss, Tretboote und mindestens genauso viele Stiegen wie Kneipen. 300 Gasthäuser auf knapp 80.000 EinwohnerInnen macht Marburg zu den Städten mit der höchsten Kneipendichte Deutschlands. Und meine Jugend war entsprechend berauschend. Wir haben Kneipentouren gemacht und mit 14 hing ich schon in den Clubs ab, also in den Discos. Wir haben unsere Schülerausweis gefälscht und kamen dort easy rein. Im Prinzip war es allen egal. Wir haben jedes Getränk an der Bar bekommen und die ganze Nacht getanzt. Ab und zu gab's Razzien und wir sind in Scharen aufs Klo geflüchtet, haben uns im WC eingesperrt, 4 Mädels auf einem Klo gestanden, damit man unsere Füße nicht sieht. Nie haben wir Ärger bekommen oder sind irgendwie aufgeflogen. Meine Mutter hat davon natürlich nichts gewusst. Und beim Kelleraufräumen vor einigen Wochen ist mir mein altes Tagebuch in die Hände gefallen und da war ich 14 Jahre alt und als Neujahrsvorsatz stand dort geschrieben, weniger Alkohol trinken. What the fuck? Ich meine, ist das nicht mega krass? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich kann mich wirklich, wirklich nicht mehr daran erinnern, dass es schon so früh ein Problem war. Und nein, ich habe längst nicht täglich getrunken, sondern gelegentlich, so wie alle meine Freunde um mich herum. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man etwas aufschreibt, was man ändern möchte, dann ist es als ein Problem zu bezeichnen oder zumindest als eine nicht optimale Situation. Wenn man sowas aufschreibt oder googelt, dann ist man nicht glücklich mit der Situation und dann möchte man was verändern. Und nur weil etwas ein kollektives Problem ist, weil so viele sich vornehmen, weniger zu trinken und es nicht schaffen, ist es nicht weniger kritisch zu betrachten. Das Problem ist nur weniger auffällig. Und genau das macht es aber so gefährlich und so heimtückisch. Uns fehlt einfach der Blick dafür. Ich für mich weiß nur, ich hab's geliebt zu feiern. Ich hab's geliebt. Das muss ich auch einfach mal zugeben. Für mich war es das Beste der Welt als junger Mensch. Ich hab die Kneipen geliebt, ich hab die Disco geliebt, ich hab die Zigaretten geliebt. Ich hab das irgendwie geliebt, das heimlich zu tun und das war einfach das Coolste. Auch wenn es natürlich alles andere als cool ist aus heutiger Sicht. Und jetzt denken sich vielleicht einige so, hä, was, wieso machst du überhaupt diesen Podcast? So, wie kannst du sagen, dass du irgendwie so viel Spaß hattest und es ist ja eh dann legitim, einen über den Durst zu trinken und so weiter. Und erstens, natürlich ist das legitim. Jeder kann absolut machen, was er oder sie möchte und man kann auch Spaß haben mit was man möchte. Das ist natürlich total okay. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es sich einfach sehr schnell zu einem Problem entwickeln kann und dass wir einfach aufmerksam dafür sein sollten und auch aufgeklärt werden sollten von Institutionen, in die wir gehen müssen, Schule zum Beispiel, wenn es halt eben zu Hause nicht passiert, diese Aufklärung oder auch ja, dass nicht so viel Werbung geschaltet werden dürfte, dass eigentlich eine Droge überhaupt nicht beworben werden dürfte. Ich habe mich in echt jungen Jahren in wirklich brenzliche Situationen gebracht und das wünsche ich keinem jungen Menschen, das wünsche ich überhaupt gar keinem Menschen. Und insbesondere Kinder, die auch zu Hause vielleicht den übelsten Stress haben, gerade so als Teenagerin hat man es auch wirklich nicht leicht teilweise und es hat auch nicht jedes Kind super nette Eltern, die es immer nur gut mit einem meinen, ist das einfach wirklich auch gar nicht so ohne, denn wenn man dann eine Droge entdeckt, also sei es jetzt zum Beispiel Alkohol und man hat dieses unglaubliche Stress Relief, dann lernt das Gehirn das doppelt so schnell und es prägt sich dreimal so doller ein, dass genau das es ist, was einem hilft. Und wenn das Gehirn das so früh lernt, dann ist das viel, viel schneller ein Problem als für eine Person, die eben nicht diesen Stress mitbringt. Also ich habe das in einer anderen Folge schon mal anklingen lassen, dieses funktionalisierte Trinken, um zu entspannen, um Spaß zu haben, um abzuschalten, um zu vergessen, um mithalten zu können, um mutig zu sein, um sozial zu sein und so weiter. Schaut man sich die Statistik an, sieht man, dass 2004, da war ich 15, rund 21% der Jugendlichen zwischen 14 bis 17 Jahren mindestens einmal die Woche Alkohol konsumiert haben. 2021 sind es nur mehr knapp 9%. Laut der Süddeutschen Zeitung sei der Grund dafür Präventionskampagnen und gesellschaftlicher Wandel. Das freut mich so sehr, solche Dinge zu lesen. Trotzdem sei das Problem noch nicht behoben. Jeder siebte interviewte Teenager gab zu, sich im Monat vor der Umfrage in einen Rausch getrunken zu haben. Ich konnte meinen Neujahrsvorsatz, den ich hatte mit 14, nicht halten. Im Gegenteil, es ist alles nur noch schlimmer geworden. Nach der Matura, dem Abitur, habe ich in der Hotellerie gearbeitet, als Choreografin und Tänzerin. Cluburlaub, Spa, Reiten, Tennis, Golf, Galaabende, Bespaßung der Gäste durch die Entertainment-Abteilung. Neben dem eigentlichen Job, für mich war es eben, die Proben für die Tanzshows zu leiten, wurde man auch zu Kochdiensten und irgendwelchen bescheuerten Poolspielen verpflichtet. Und dazu, am Abend an der Bar zu stehen und mit den Gästen zu trinken. Wirklich, das war Teil des Jobs. Jede Mitarbeiterin hat 150 Euro Freigetränke für die Bar bekommen und wohlgemerkt, wir haben nur Halbpreis bezahlt und meine Karte war manchmal nach einer Woche leer. Natürlich war es keine Vorschrift, Alkohol zu trinken, aber come on. Natürlich haben wir Alkohol getrunken und das war auch von den Gästen manchmal so. Die haben das teilweise auch wirklich nicht akzeptiert, wenn man mit ihnen dann, keine Ahnung, ein Mineralwasser trinken wollte. Jeden Tag, 6 Tage die Woche. Wir hatten einen Tag in der Woche frei. Wir hatten 14 Stunden Arbeitstage und das ist inzwischen arbeitsrechtlich auch total verboten worden, aber so war es halt damals, mussten wir an der Bar abhängen und Smalltalk mit den Hotelgästen führen bis Mitternacht und dann waren wir entlassen und haben dann natürlich auch selbst noch unter Kolleginnen weitergefeiert, denn nachts war unsere einzige freie Zeit. Und dann Shampoos im Jacuzzi und betrunken in den Pool springen oder mit dem Golfwagen über das Gelände fetzen, egal. Solange die Arbeit gelingt, ist ja alles okay. Ich war fast permanent verkatert in dieser Zeit und es gibt so unendlich viele Tage, an denen ich nur versucht habe, nicht zu sterben und diesen Arbeitstag irgendwie durchzudrücken, weil der Kater so schlimm war. Ein Kater, das klingt irgendwie so lieb, aber ein Kater, das sind Symptome einer Vergiftung. Denn das ist Alkohol, ein Zellgift. Und deswegen fühlen wir uns so schlecht, weil wir unseren Körper vergiftet haben. Würden wir etwas essen, irgendwas, keine Ahnung, Risotto, und hätten dann solche Symptome, Benommenheit, Gedächtnisverlust, Erbrechen, Schwindel, unerträglicher Kopfschmerz. Wir würden sofort ins Spital fahren und die Rettung rufen. Wir wären total schockiert, wenn uns der Arzt sagen würde, das Risotto, was Sie beim Italiener gegessen haben, das war vergiftet. Sie haben alle Symptome einer Vergiftung. Wahrscheinlich würden wir den Restaurantbetreiber verklagen. Und das würde in der Zeitung stehen. Frau beim Italiener vergiftet, würde dort stehen. Und der Restaurantbetreiber oder die Restaurantbetreiberin, die könnte den Laden dicht machen. Bei Alkohol machen wir das nicht. Das nehmen wir wortwörtlich in Kauf. Wir bezahlen bewusst dafür und dann stehen wir den nächsten Tag auf. Verkatert, essen fettige Pizza, hauen uns eine Schmerztablette rein, trinken ein paar Liter Koffein, um den Tag irgendwie durchzustehen. Mit 22 bin ich fürs Studium nach Wien gezogen. Theater, Film und Medienwissenschaft. Ich habe studiert, gearbeitet und weiterhin exzessiv gefeiert. Die Diversität der Großstadt inspirierte mich wohl zu mehr Diversität in meinem Rauschmittelkonsum. Oder war es mein Ex-Freund? Ich weiß nicht mehr. Mein Lebensstil war mindestens genauso schädlich wie diese wahnwitzige Beziehung, die ich mir eingebrockt hatte. Und alles endete mit Panikattacken und einer nächtlichen Einlieferung in die Psychiatrie. In Boxershorts, einem I Love Stockholm T-Shirt, Cowboyboots, zerzaustem Haar und einem Psychiater, der mir Beruhigungsmittel verabreichte und meinte, ich sei dissoziiert. Lange habe ich mich nicht mehr so verstanden gefühlt wie von diesem Arzt in dieser Nacht. Und das ist wirklich keine Ironie. Fast forward, Ich habe mich getrennt, ich bin aus der Stadt raus auf einen Bauernhof gezogen, ich habe Ziegen gemolken, ich habe Käse gemacht, ich war ausreiten, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich habe Sport getrieben und mich weitestgehend körperlich und emotional erholen können. Kennt jemand das Gefühl, wenn man morgens total verkatert irgendwo aufwacht, nur noch Erinnerungsfetzen von letzter Nacht da sind, der Schädel brummt, ein Typ neben einem liegt, den man noch nie gesehen hat, der Mund so trocken ist, dass man das Gefühl hat, die Hälfte des Gesichts fällt ab und man sich nach nichts mehr sehnt als nach einer Zahnbürste, gespritzten Apfelsaft und ein bisschen menschlicher Würde? Wie oft bin ich aus irgendeiner Wohnung in eine mir völlig unbekannte Wiener Straße gestolpert und habe in dem höhnisch-grellen Licht der Mittagssonne die nächste BIM-Station gesucht. Gesundes Leben gepaart mit Sightseeing aus der Vorhölle, das war mein Lebensgefühl in Wien die meiste Zeit. Aber meine Abstürze wurden immer seltener bis hin zu sehr selten. Ich habe es wirklich geschafft, eine recht lange Zeit kontrolliert zu trinken. Ein, zwei Spritzer an einem Abend mit Freunden, dann wieder 3 Wochen gar kein Alkohol und so weiter. Und ich hatte eigentlich echt keinen Struggle damit. Ich habe mehrere Jahre gekellnert und in dieser Zeit auch nie während der Arbeit getrunken. Ganz selten nach der Arbeit. Ich war zuletzt die, die am wenigsten getrunken hat von allen. Und trotzdem bin ich abgestürzt. Einmal im Jahr, 2-mal im Jahr. Sehr selten, aber diese Abstürze waren unerträglich, weil sie nicht zu mir gehören, weil das der Alkohol ist, der uns halt motiviert, mehr zu trinken. Und das hat sich echt wie Missbrauch angefühlt. Ohnmacht, wie Verlieren, wie Scheitern, wie das blanke Elend. Und für mich war das echt so. Ich wusste ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass solange ich Alkohol in meinem Leben behalte, wird der Tag kommen, an dem ich wieder die Kontrolle verliere und etwas ganz Schlimmes passiert. Ein tödlicher Unfall oder dergleichen. Meiner Erfahrung nach gibt es Punkte im Leben, an denen wir spüren, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Und wenn es nur die Entscheidung ist, dass ich etwas ändern muss, dass wir etwas tun müssen, dass nun Taten folgen müssen, sei es im Podcast hören, ein Programm zu buchen, eine Therapie anzufangen oder sich von etwas zu trennen. Im Grunde wissen wir, was richtig ist. Wir müssen uns nur trauen, die Schritte zu gehen. Und es ist eben diese leise Stimme, die immer mal wieder aufbloppt oder Momente, die ganz besonders schmerzen. Zum Beispiel bei mir war es so, wenn ich ein wichtiges Treffen hatte zum Beispiel. Es ging meistens immer um kreatives Arbeiten, was auch immer. Zum Beispiel einmal wollte ich mit jemandem an einem Filmprojekt arbeiten, wir wollten was einreichen und wir hatten für mich war es ein super wichtiges Treffen und davor war der 30er einer Freundin und da habe ich einfach zu viel getrunken und konnte dann an diesem Treffen einfach überhaupt nicht präsent sein, weil ich einfach so hardcore verkatert war und es hat so geschmerzt, weil eigentlich war dieses Projekt mir so unendlich wichtig. Ich hatte da so Bock drauf und trotzdem habe ich das irgendwie so für mich vermasselt, ja, also es hat irgendwie trotzdem funktioniert und so weiter, es ist nicht so, dass es jetzt gar nicht funktioniert hätte, aber mich hat es so geschmerzt, dass ich einfach nicht das hätte geben können, was ich hätte geben können, hätte ich nicht vorher den Tag so viel getrunken, also den Vorabend. Und solche Ereignisse kennst du vielleicht auch in einfach anderen Situationen, vielleicht bist du Mama oder Papa und weiß ich nicht, hast einfach schon verkatete Tage gehabt, in denen du dich rumgequält hast mit deinen Kindern und findest es super schade, dass du nicht so präsent sein konntest und so viel Spaß haben könntest, dass du vielleicht hier und da genervt bist. Oder dass du im Job nicht so weiterkommst, dass du manchmal verkaterte Tage hast an der Arbeit und eigentlich liebst du deinen Job und trotzdem wirst du irgendwie so ausgebremst. Oder sportlich. Vielleicht ist es bei dir so, dass du eigentlich super gerne Sport machst und trainierst und dann aber trotzdem immer wieder trinkst und du denkst, oh Mist, eigentlich habe ich hier voll den Progress gemacht mit meinem Training und jetzt haut mich das immer irgendwie so zurück körperlich. Oder auch mental. Vielleicht geht es dir manchmal nicht so gut und du bist ein bisschen down sowieso und dann hast du dich aber irgendwie wieder berappelt und du trinkst und du merkst, Mist, dadurch geht's mir wieder schlechter. Was auch immer es für dich ist, es ist so individuell. Ich möchte nur sagen, solche Erkenntnisse kommen immer wieder und es ist gut, sie dann einfach zu ergreifen, weil wir vergessen drauf. Also unser Gehirn ist so nostalgisch und wenn es ein Stück zurückliegt, dann haben wir das verdrängt. Dann denken wir, ach, so schlimm war es gar nicht. Bis dann dieses nächste Ereignis kommt, was uns so dolle schmerzt, und so weiter. Und das müssen wir ein paar Mal durchleben, beziehungsweise ich denke nicht, dass wir das so oft durchleben müssen. Ich denke, mit mehr gesellschaftlicher Aufklärung müssten wir es eben nicht so oft erleben. Ich glaube, dann wären wir bewusster darüber, dass wir auch einfach Nein sagen können, weil die Substanz schädlich ist, weil uns auch wirklich bewusst wäre, wie schädlich sie ist. Wir versuchen so lange, dieses Getränk in unser Leben zu quetschen, es zu integrieren, aber wenn wir einfach damit ein Problem haben, und das hat natürlich nicht jeder, nicht jede Person, es ist nicht für jeden problematisch, ja, es richtet sich jetzt natürlich an die, für die es problematisch ist, dann ist es total cool, es einfach sein zu lassen. Das ist erstens so viel leichter, als zu reduzieren, und zweitens auch total super. Es ist ein richtig, richtig geiles, tolles Leben. Ja, also ich finde es besser als mit Alkohol für mich persönlich. Ich lieb's. Es ist tausendmal besser. Tausendmal besser. Hast du das Gefühl, dass Alkohol dir im Weg steht? Hast du das Gefühl, keine Kontrolle zu haben? Oder hast du Sehnsucht danach, dir selbst wieder voll vertrauen zu können? Wenn du Unterstützung auf deinem Weg brauchst, schreib mir gerne, zum Beispiel ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist contact@soberart.at. Wenn du mir ein E-Mail schreibst, kann ich dich auch gerne für meinen Newsletter anmelden, denn es ist für die nächste Zeit auch einiges an kostenlosen Angeboten geplant und dann bist du da sozusagen updated. Soweit war das meine Geschichte in aller Kürze erzählt, was mir aber noch wichtig ist, ist zu betonen, also der Weg in die Nüchternheit oder auch alles, was so mit persönlicher Weiterentwicklung oder so zu tun hat, das sind absolut keine linearen Prozesse und auch die Rückfälle, also in einer Folge nenne ich den Rückfall Fall, weil ich Rückfall so negativ finde und ich finde, dass dieses Scheitern einfach zum Prozess dazugehört, das ist total normal und wir sind da so super, super streng zu uns und ich nehme mich da selbst an meiner eigenen Nase, auch mit anderen Dingen, jetzt nicht mit dem Alkohol mehr, aber ja. Und vielleicht klingt meine Geschichte für dich so, als sei es irgendwie eh easy gewesen, der Weg bis dahin. Und das stimmt nicht. Also ich kenne dieses Gefühl der absoluten Verzweiflung und Dinge zu tun, die man eigentlich nicht machen will. Und man hat sich was vorgenommen und immer, immer wieder scheitert man daran und kann seine eigenen Versprechen nicht halten. Und das ist das schlimmste Gefühl, wenn man sich immer wieder verrät sozusagen und das zermürbt einen, insbesondere wenn das schon länger so geht. Und da sollte man sich nochmal besonders gut klar machen, dass Alkohol eben eine Droge ist und dass es, ja, ich sag's eh schon 1000 Mal gesagt, einfach nicht deine Schuld ist und dass du eine gefährliche, abhängig machende Substanz konsumierst und dass das die logische Konsequenz ist. Dass man abhängig wird, weil man eine abhängig machende Substanz konsumiert. Und das ist nicht die Schuld des Einzelnen, das ist nicht deine Schuld. Und ich wiederhole mich hier, aber das muss einem erstmal so ins Hirn gehen, weil, also, ich weiß nicht, also zumindest für mich war es so ein, ja, ich krieg das halt nicht hin. Also, weil das ist halt mein eigener Fehler, als wäre es meine eigene Schuld, eben diese Abstürze zu haben, es irgendwie einfach nicht hinzukriegen, so diese Stopptaste zu drücken. Und selbst wenn ich ganz viel hinbekommen habe, auch so gegen Ende eben auch lange Zeit nichts zu trinken, aber die Stopptaste im richtigen Moment zu drücken, ja, das habe ich halt eben die meiste Zeit nicht hinbekommen. Und das ist aber so, weil Alkohol halt das hervorruft. Und das muss man sich erstmal wirklich, wirklich klar machen. Die Gesellschaft gaukelt uns vor, dass es, dass wir das können müssen. Kenn dein Limit. Eine Kampagne, die es vielleicht gut meint, aber what? Nein, wieso muss ich mein Limit überhaupt kennen? Wieso muss ich eine Droge kontrollieren können? Eine Droge ist eigentlich sehr schwer nur zu kontrollieren. Und es ist super schön, wenn es Menschen gibt, die das können. Ich mag niemandem seinen Aperol-Spritz oder was auch immer irgendwie vermiesen, um Himmels Willen wirklich. Ich find's toll, wenn Leute das genießen können und das damit auch wirklich einfach kein Problem haben. Super. Es ist aber nicht weniger schlecht. Das Leben ist nicht weniger schlecht, wenn man es nicht kann. Wenn man ja, wenn man einfach mit der Substanz nicht umgehen kann, wenn man mit einer Droge nicht umgehen kann, warum sollte man das auch können? Wieso wird das von uns erwartet? Wieso zur Hölle wird das von uns erwartet, mit einer Droge eine Droge kontrollieren zu können? Das finde ich einfach, das finde ich doof. Das finde ich einfach nicht gut, das finde ich nicht korrekt. Ich finde, es gehört einfach viel mehr Aufklärung in die Schulen und in die Familien, generell gesellschaftliche Aufklärung. Es gehört Werbung verboten. Es gehört, weiß nicht, jetzt letztens habe ich so zufällig durch so ein Angebot von den Supermärkten, dann gibt es so Massenrabatt, Mengenrabatt, Entschuldigung, Mengenrabatt für Bier und so. Nein, ich finde nicht, dass es das geben darf. Alkohol kostet dem Gesundheitssystem irre viel, also die ganzen Folgen des Alkoholkonsums und ja, ist halt eine Lobby, die dahinter steckt. Darf man auch nicht vergessen, sind wirtschaftliche Interessen. Ich wünsche jeder Person, dass sie sich einfach frei entscheiden kann, was sie trinkt, was sie konsumiert und wie sie sich gut damit fühlt. Ich finde es verkehrt, dass Menschen, die keinen Alkohol trinken und die vielleicht auch mal ein Problem damit hatten, irgendwie stigmatisiert sind als, oh Gott, oh nein, du bist so arm, du kannst jetzt irgendwie nichts mehr trinken. So, na, ich bin überhaupt nicht arm. Mir geht's super. Also mir ging's nie besser. Mir ging es echt nie, nie besser. Es bedeutet für mich absolut Freiheit. Ich kann komplett frei entscheiden und unterliege nicht irgendwie irgendwelchen Zwängen. Und mir ist inzwischen auch total egal, was irgendjemand von mir denkt. Und das wünsche ich auch jedem. Und falls du Angst vor Stigmatisierung hast, kann ich das super gut nachvollziehen, weil das Stigma ist natürlich auch da, gesellschaftlich. Aber ein Stigma zieht man sich auch an und das musst du dir überhaupt nicht anziehen. Und was die anderen über dich denken, kann dir eigentlich ziemlich egal sein. Du kannst es nämlich nicht kontrollieren und irgendjemand wird immer was Schlechtes über dich denken. Es ist nicht deine Lebensaufgabe, dass Menschen positiv über dich denken. Ich hoffe aber, dass du dir irgendetwas Positives aus dieser Folge, etwas Nützliches aus dieser Folge für dich mitnimmst und wir sind am Ende. Am Ende dieser sechsten Folge und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag und bis dahin alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Linda von Sober Art.